SWR 2 Wissen.
Die Grenzen des Erlaubten. Umweltethik. Warum wir die Natur schützen wollen. Von Dirk Asendorf.
So, Ladies and Gentlemen, dear colleagues.
Hans-Dieter Knapp ist in seinem Element.
It's a real pleasure for me to welcome you at this Isle of Film at the International Academy for Nature Conservation.
Der großgewachsene Biologe mit dem wallenden weißen Haar empfängt vietnamesische Gäste zu einer Führung durch sein Paradies. Seit der Gründung im Wendejahr 1990 leitet er die Internationale Naturschutzakademie auf der kleinen Insel Film vor der Südostküste Rügens. 300 bis 400 Jahre alte Baumriesen säumen den schmalen Pfad, der sich nah am Ufer um die halbe Insel schlängelt. Äste, die ab- und Stämme, die umfallen, bleiben im Unterholz liegen. Seit 500 Jahren wird die Insel nicht mehr forstwirtschaftlich genutzt. Seit 1936 steht sie unter Naturschutz. Immer wieder geht der Blick vom Steilufer weit hinaus über die Ostsee. Davor dehnt sich ein einsamer Sandstrand. Die Insel Film, 2,5 Kilometer lang und 600 Meter breit, ist einer der wenigen Orte in Deutschland, an denen Wildnis erlebt werden kann.
Mit Stille, das wird von Gästen aus Großstädten und Ballungsräumen mit Erstaunen und Verwunderung wahrgenommen, dass es einen Ort gibt, an dem nur natürliche Geräusche vorkommen. Und eine andere Überraschung ist die Dunkelheit der Nacht, die Tiefe des Himmels und das Funkeln der Sterne, was in Großstädten ja auch kaum mehr möglich ist.
Wildnis war in der Menschheitsgeschichte über lange Zeit vor allem bedrohlich. Dort musste mit gefährlichen Tieren, giftigen Pflanzen und plötzlichen Unwettern gerechnet werden. Die positive Sicht auf ungezähmte Natur und der Wunsch nach ihrem Schutz sind recht neu und eng mit der Verstädterung verbunden. Heute ist die Wildnis weitgehend verschwunden und Umweltschutz ist weltweit zur Modeforderung geworden. Doch umstritten ist, ob die Natur vor den Menschen oder für die Menschen geschützt werden soll. Ist ihre Bewahrung ein Wert an sich? Oder sollen Tiere, Pflanzen, Mikroben, Landschaften, Meere und Atmosphäre erhalten bleiben, um als sogenannte Ökosystemdienstleistung nachhaltig, also möglichst effizient von uns genutzt zu werden? Dürfen wir die Umwelt dafür mit moderner Technik umfassend nach unseren Vorstellungen gestalten? Schon kursiert der Begriff vom Anthropozän für die heutige Epoche der Erdgeschichte. Und wie passt eigentlich unser persönliches Verhalten zu unserer Naturliebe?
We have sea eagle.
How big is it? Very?
Yeah, really.
Giant.
One of the large.
Seeadler brüten am äußersten Ende der Insel Film. Dort ist sie für Menschen komplett gesperrt. Trotzdem handelt es sich bei der völlig sich selbst überlassenen Natur nicht um Wildnis im engeren Sinne. Der Kieler Philosoph und Umweltethiker Konrad Ott.
Man muss unterscheiden zwischen primärer, absoluter Wildnis. Das sind Gegenden, da war noch nie ein Mensch. So etwas gibt es heute praktisch nicht mehr. Dann gibt es Formen von relativer Wildnis. Da waren schon mal Menschen. Sie prägen das Naturgeschehen in diesen Landschaftsräumen, aber nicht entscheidend. Dann gibt es aber natürlich auch sogenannte sekundäre Wildnis. Da zieht sich der Mensch aus ehemals genutzten Gebieten zurück und überlässt das Gebiet der freien Naturdynamik. Und dann stellt sich innerhalb 100 oder 200 Jahren ein Zustand ein, der dann als sekundäre Wildnis bezeichnet werden kann, obwohl der kundige Ökologe immer noch Spuren menschlichen Einflusses nachweisen kann.
Derartige sekundäre Wildnis gibt es weltweit recht häufig. Und nicht nur in ausgewiesenen Schutzgebieten wie der Insel Film. Auch aufgelassene Bergalmen gehören dazu, überwucherte Terrassenfelder in Südeuropa oder renaturierte Moore in Nordeuropa. Und sekundäre Wildnis, das erscheint zunächst überraschend, findet sich auch mitten im brasilianischen Regenwald.
Eine Bootsfahrt auf dem Rio Guamá, einem Nebenfluss des Amazonas. Auf beiden Seiten des braunen Wassers undurchdringliches Grün, absolute Wildnis, so scheint es. Doch dann ragt plötzlich ein grob gezimmerter Bootssteg in den Fluss. Ein Quilombo ist hier im Wald versteckt, eine kleine Siedlung. Ein Trampelpfad führt zu strohgedeckten Holzhäusern, die sich unter das gewaltige Blätterdach ducken. Daneben sprießen auf einer kleinen Lichtung üppig grüne Maniokpflanzen. Dünger ist nicht nötig. Der Boden ist fruchtbar. Terra preta, Schwarzerde wird er genannt. Grobe Schätzungen gehen davon aus, dass 10% Amazoniens mit dem humusartigen Material bedeckt sind. Dabei handelt es sich um hunderte Jahre alte Überreste von Siedlungsabfällen. Schon lange vor Ankunft der ersten Europäer muss die scheinbar so wilde Natur am Amazonas also besiedelt gewesen sein. Der Agraringenieur Nestor Kempf.
As evidências mostram que grande parte da floresta amazônica não é uma floresta virgem.
Große Gebiete des amazonischen Regenwaldes sind offensichtlich gar kein Urwald. Es ist ein von Menschen beeinflusster Wald, geprägt durch Jahrhunderte land- und forstwirtschaftlicher Nutzung, die von den europäischen Eroberern jäh unterbrochen wurde. Konservative Schätzungen gehen von rund 6 Millionen Bewohnern aus, vielleicht sogar noch mehr.
Wir Affen sind auf den Urwald angewiesen. Ohne ihn sterben wir.
Es gibt gute Gründe, den Regenwald zu schützen. Doch um primäre Wildnis, einen Urwald, von dem auch dieser Reklamefilm einer Umweltorganisation spricht, handelt es sich keineswegs.
Tiere können sich nicht gegen die Urwaldzerstörung wehren. Aber Sie. Unterstützen Sie Greenpeace im Kampf gegen die Abholzung der letzten Urwälder.
Naturschutz ist eine recht neue Idee. Entstanden ist sie nicht etwa im dicht besiedelten Europa, sondern in den USA. Altgriechische und römische Städte, mittelalterliche Schlösser und Burgen, klassische Theater und Museen, all das gab es in dem noch im 19. Jahrhundert kaum erschlossenen amerikanischen Westen nicht. Wohl aber sehr viel Wildnis.
Das ist der Grand Canyon, das sind die Rocky Mountains, das sind die Prairies. Und man hat eben versucht, Wilderness als ein Identifikationskonzept zu entwickeln und hat dann auch folgerichtig die ersten National Parks schon Ende des 19. Jahrhunderts in Yosemite und Yellowstone eingerichtet. Und weil internationale Naturschutzvereinigungen im Grunde auch sehr stark von diesem Wilderness-Gedanken geprägt war, lange Zeit, hat man Wilderness Protection auch zu einer wesentlichen Leitlinie des Naturschutzes erklärt und sie hat sich etabliert. Auch in Europa.
Inzwischen haben praktisch alle Staaten der Welt Naturschutzgesetze. Das UN-Umweltprogramm UNEP führt seit 1961 eine Liste. Darauf stehen derzeit über 200.000 Schutzgebiete in 193 Ländern und internationalen Meeresgebieten. Zwar ist das Schutzniveau sehr unterschiedlich und wird oft auch nicht ausreichend kontrolliert, doch die Ausdehnung ist beeindruckend. Über 30 Millionen Quadratkilometer sind in irgendeiner Weise geschützt. Das entspricht der dreifachen Fläche Europas.
Eines der jüngsten Schutzgebiete auf der UNO-Liste ist der Nationalpark Schwarzwald. Gegen seine Einrichtung zum 1. Januar 2014 gab es erbitterten Protest. Die Opposition aus CDU und FDP stimmten im Landtag fast geschlossen dagegen. Und eine Bürgerinitiative kämpfte unter dem Slogan »Unsere Heimat darf keine Wildnis werden«. In dem Konflikt ging es nicht, wie manchmal andernorts, um Einschränkungen für die Industrie und mögliche Arbeitsplatzverluste. Im Schwarzwald standen sich auf beiden Seiten erklärte Freunde der Natur gegenüber. Wenn die Region so schutzwürdig ist, so die Bürgerinitiative, dann haben die Schwarzwaldbewohner ihre Umwelt ja offenbar über Generationen sehr pfleglich behandelt. Auf einer Anhörung erklärte der Bad Wildbader Pfarrer Stefan Itzek.
Auch die Gegner des Nationalparks sind Bewahrer der Schöpfung. Sie lieben ihren Wald und wollen die Artenvielfalt. Die Menschen leben hier in einem beispielhaft guten Einklang mit ihrem Kulturwald. Auch ein gepflegter und geliebter Kulturwald trägt zur Bewahrung der Schöpfung bei.
Der Umweltethiker Konrad Ott kennt diese Konfliktlinie auch aus anderen Auseinandersetzungen um Naturschutzgebiete.
Man spricht da von einem Akzeptanzkrater. Also direkt im Gebiet und am Rande des Gebietes ist der Protest groß. Grund dafür ist Verbot der stofflichen Nutzung. Die Leute haben Angst, dass sie keine Beeren mehr sammeln dürfen, dass sie keine Pilze mehr sammeln dürfen, dass sie nicht mehr angeln dürfen, dass der Tourismus reglementiert wird und so weiter und so weiter. Dann sieht man aber auch, je weiter man außen rum geht, umso größer wird auch die Zustimmung. Nur direkt da, wo die Einschränkungen auch spürbar sind, ist in der Regel mit Protest zu rechnen.
Wildnis ist nur dann wirklich schön, wenn man ihr im Alltag nicht ausgesetzt ist. Anwohner von unter Schutz gestellten Mooren können ein Lied davon singen, was es bedeutet, in direkter Nachbarschaft eines naturnahen Feuchtgebiets zu leben.
Man hat immer Angst vor nassen Kellern. Was vielleicht noch schlimmer ist, Wiedervernässung heißt häufig auch Mückenplage. Und wenn die Leute dann sagen, wir können im Sommer nicht mehr auf der Terrasse sitzen, ist unerträglich. Und dann bedeutet das einen Verlust an Lebensqualität. Und dann fragen die Leute natürlich auch, warum machst du da diese Moorwiedervernässung? Und auch der Tourismus wird nicht gerade gefördert, wenn es heißt, das ist im Sommer ein einziges Mückengebiet. Also da kann ich die Leute schon verstehen.
Natur, Natur sein lassen. Dieses Motto hat sich der Nationalpark Bayerischer Wald gegeben, Deutschlands größtes Wildnisgebiet. Fachleute sprechen in diesem Zusammenhang von Prozessschutz. Die Abläufe der Natur werden vor jedem menschlichen Eingriff geschützt, egal welche Konsequenzen das hat. Bricht eine Borkenkäferplage aus, lässt man die Bäume sterben. Und wenn es brennt? Weltweit 3 bis 4 Millionen Quadratkilometer Wald und Buschland gehen jedes Jahr in Flammen auf. Das entspricht der 10-fachen Fläche Deutschlands. Oft haben Menschen das Feuer absichtlich in Gang gesetzt, um mit Brandrodung neue Felder zu gewinnen oder bestehende mit Asche zu düngen. Doch manchmal setzt auch ein Blitz die Vegetation auf ganz natürliche Weise in Brand.
Das Feuer hat seinen angestammten Platz auf der Erde. Mutter Erde ist ein Feuerplanet. Das dürfen wir nicht übersehen.
Johann Goldammer leitet das Global Fire Monitoring Center, eine Datenbank mit Sitz am Freiburger Flughafen. Im Auftrag der UNO sammelt sie weltweit alle Informationen über Wildfeuer aus Gegenwart und Vergangenheit.
Wenn wir in der Evolution zurückschauen und finden beispielsweise in Kohleflözen Nordamerikas eingebettete Holzkohle. Das sind Überbleibsel von Vegetationsbränden aus prähistorischer Zeit. Das geht also bis zu 400 Millionen Jahre zurück. Oder dann schauen wir in die Jahrringe von Bäumen rein, wo sich auch Feuersignale eingebrannt haben. Dann wissen wir, dass es diese Brände immer gegeben hat.
Ginge es streng nach den Regeln des Prozessschutzes, dürfte ein Waldbrand folglich nicht gelöscht werden. Denn das wäre ja ein menschlicher Eingriff in die natürlichen Abläufe. Doch was ist, wenn das Feuer zum Totalverlust des Naturschutzgebietes führt? Oder sollte danach unterschieden werden, wie das Feuer entstand?
Natürlich wäre es irgendwie auch komisch zu sagen, wenn der Blitz den Waldbrand verursacht, dann lassen wir es mal munter brennen. Aber wenn es ein Zigarettenstummel gewesen ist, also anthropogen, dann laufen wir sofort und löschen. Das wäre auch irgendwie kurios. Der Naturschutz ist nicht ohne Widersprüche. Und wenn man einen Naturschützer eines Widerspruchs überführen will, dann wird man immer fündig. Und wer möchte, dass es in der Umweltethik immer ganz glatt geht, der hat wahrscheinlich die Umweltethik nicht wirklich verstanden. Es geht nie glatt auf.
Das gilt auch für die Biodiversität, also die Vielfalt der Lebensformen. Sie ist eine zentrale Voraussetzung für das Überleben von Flora und Fauna in einer Welt, die sich derzeit noch zusätzlich angeheizt vom Klimawandel schnell ändert. Weit über 1000 verschiedene Baumarten finden sich in den Regenwäldern der Tropengürtel Südamerikas, Afrikas und Asiens. Ihr Schutz bewahrt auch diesen enormen Schatz an Biodiversität. Doch in Europa sinkt die Artenvielfalt, wenn die Natur sich selbst überlassen bleibt.
Hier ist das besonders gut zu sehen. Der Haßbruch, Ein Wald vor den Toren Bremens besteht aus zwei Teilen, einem bewirtschafteten Nutzwald und einem sich selbst überlassenen Gehölz, dem sogenannten Urwald. Genau dazwischen liegt der Hohenbrückner Weg, ein Lieblingsplatz des Revierförsters Jens Meyer.
Auf der rechten Seite haben wir hier den Urwald, seit 150 Jahren unbewirtschafteter Wald. Und auf der anderen Seite haben wir unseren lichten Eichenwirtschaftswald.
Eichen brauchen viel Licht. Ohne Unterstützung des Försters würden die bei Naturfreunden so beliebten Bäume hier gar nicht überleben.
Im Naturwald sehen wir, dass die Eichen von Buchen, Hainbuchen überwachsen werden und wirklich umgebracht werden. Sie sterben ab und es kommen auch keine neuen Eichen nach. Und man sieht nur junge Buchen und keine einzige Eiche. Das heißt, wenn wir den Eichenwald erhalten wollen auf über 400 Hektar der Fläche, müssen wir was tun. Wir müssen der Eiche helfen. Wir müssen Buche entnehmen, wir müssen Hainbuche entnehmen und wir müssen auch Eiche nachpflanzen, weil von alleine kommt sie nicht.
Das Ergebnis der forstwirtschaftlichen Bemühungen ist ein lichter Mischwald, der viele Vogel- und Insektenarten anzieht. Auch optisch entspricht er viel eher unserem Idealbild eines schönen Waldes als das düstere Gestrüpp auf der gegenüberliegenden Seite des Weges.
Bevor die Menschen begonnen haben, den mitteleuropäischen Wald nach ihren Bedürfnissen zu verändern, bestand er vor allem aus Buchen. Und in diesen Zustand würde er ohne Bewirtschaftung nach einigen hundert Jahren auch wieder zurückfallen.
Wildnis bedeutet nicht automatisch höhere Biodiversität. Sie finden in vielen Halbkulturformationen eine sehr viel höhere Artenanzahl. Wenn Sie im Grunde Biodiversität maximieren müssen, dann brauchen Sie Offenlandgebiete, dann dürfen Sie nicht hier der Waldentwicklung alles geben.
Das Konzept der Nachhaltigkeit stammt aus der Forstwirtschaft. Es bedeutet nicht, den Wald in Ruhe wuchern zu lassen. Ein nachhaltig bewirtschafteter Wald ist einer, aus dem viel Holz entnommen wird. Aber immer nur so viel, dass er auf Dauer erhalten bleibt. Viel Fachkenntnis ist dafür erforderlich. Wenn Jens Meyer die roten Markierungen an die Bäume bringt, die demnächst gefällt werden sollen, dann guckt er dabei nicht nur nach oben.
Der Waldboden, das ist unser wichtigstes Gut dort unten, weil die Humusschicht ist wirklich super dünn. Wir können hier vorne auch einmal kratzen. Das sind wirklich nur, wenn wir einmal kratzen, dann ist hier schon Ende, nach wirklich ein paar Zentimetern. Und dann bin ich hier schon im gewachsenen Boden hier unten drin. Da entnehme ich wirklich wenig und gucke zu, dass der Humus besser wird. Indem ich auch Laubbaumarten einbringe dort eben halt. Der Wald braucht ja auch, um gesund zu sein, braucht er auch einen Totholzanteil, auch im Wirtschaftswald. Den braucht er natürlich auch.
Die komplexen Kreisläufe der Natur sind die Grundlage für alles Leben auf der Erde. Sie sorgen für den Sauerstoff in der Luft, stellen Nahrung, Medikamente und Rohstoffe zur Verfügung. Ökonomen sprechen auch von Ökosystemdienstleistungen und berechnen ihren Wert in Euro und Cent. Allein die Bestäubung von Nutzpflanzen durch Bienen, Wespen, Fliegen und Käfer schlägt dabei mit 150 Milliarden Euro im Jahr zu Buche. Der jährliche Gesamtwert aller Ökosystemdienstleistungen wird auf über 50.000 Milliarden Dollar geschätzt und damit auf etwa die gleiche Höhe wie die gesamte globale Wirtschaftsleistung. Entsprechend groß ist die Sorge um den Verlust dieses von der Natur ja kostenlos zur Verfügung gestellten Wertes. Seit dem ersten Weltgipfel für Umwelt und Entwicklung, der 1992 in Rio de Janeiro stattfand, hat sich eine globale Sichtweise auf die Erhaltung der irdischen Lebensgrundlagen durchgesetzt. Die Menschheit hat die Erde inzwischen weitgehend geprägt. Also ist sie jetzt auch für ihren Schutz verantwortlich. Wir leben in der Epoche des Anthropozän. Erstes Ergebnis dieser globalen Sicht war das weltweite Verbot von Fluorkohlenwasserstoffen. Tatsächlich schließt sich das damals von den Chemikalien erzeugte Ozonloch langsam wieder. Mit ihrem Weltklimarat und den jährlichen Klimagipfeln versucht die UNO, diese Erfolgsgeschichte zu wiederholen. Doch die Senkung der bei jeder Verbrennung fossiler Energie entstehenden Treibhausgasemissionen ist weit schwieriger zu bewerkstelligen als das Verbot einer relativ leicht zu ersetzenden Chemikalie. Wenn die Emissionen unaufhaltsam steigen, dann muss die Erde eben auf andere Art und Weise abgekühlt werden. Das ist die Idee des sogenannten Climate Engineering. Ein erster Vorschlag dafür kam von Paul Crutze, als Entdecker des Ozonlochs mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Flugzeuge könnten große Mengen Schwefelpartikel in der Stratosphäre verteilen und damit in einer Art künstlichem Vulkanausbruch die Sonnenstrahlung abschirmen.
Die weltweit erste große Konferenz zum Thema Climate Engineering fand im Sommer 2014 statt. Über 350 Teilnehmer aus 40 Ländern waren dafür nach Berlin gekommen, darunter Jesse Reynolds, Professor für internationales Umweltrecht an der niederländischen Universität Tilburg. Der Klimawandel bedeutet eine große Gefahr für die Umwelt und insbesondere für arme und schutzlose Menschen. Und wenn Climate Engineering tatsächlich das Potenzial hat, das Modellrechnungen zeigen, dann stellt es ein zusätzliches Mittel, keinen Ersatz, keine einfache Lösung, wohl aber ein zusätzliches Werkzeug bereit, um die Gefahr zu verringern.
Vor allem drei Gründe sprechen gegen Climate Engineering. Die Hoffnung auf eine technische Lösung könnte die politischen Anstrengungen für die Treibhausgasreduktion unterlaufen. Die Methoden der Klimaklempner könnten, wenn sie denn im großen Maßstab angewendet würden, unbeherrschbare Nebenwirkungen entfalten. Und sie müssten über Jahrhunderte zuverlässig aufrechterhalten werden, denn ihr plötzliches Ende würde zu einem nicht mehr verkraftbaren Temperatursprung führen.
Schon erste kleine Experimente sind deshalb äußerst umstritten. Dieter Wolf Gladrow hat das persönlich erlebt. Der Bremerhavener Physiker war an zwei von drei Forschungsprojekten beteiligt, mit denen deutsche Wissenschaftler bisher Climate Engineering-Techniken erprobt haben. Es ging um die Eisendüngung nährstoffarmer Regionen des Ozeans mit dem Ziel, eine künstliche Algenblüte auszulösen. Der Kohlenstoff, den die Pflanzen dabei aus der Atmosphäre aufnehmen, sollte langfristig unter Wasser bleiben, wenn die Algen nach ihrem Absterben auf den Meeresboden sinken. Doch die Experimente, und das ist der vierte Grund gegen Climate Engineering, haben gezeigt, dass die kühne Fantasie und die nackte Realität weit voneinander entfernt sind.
Wenn man ganz optimistisch ist, dann kann man vielleicht maximal 10% der jetzigen Emissionen mit der Eisendüngung abtransportieren. Das ist aber eine ganz optimistische Rechnung. Realistisch ist ein kleinerer Teil davon, also sagen wir mal einige Prozent von den Emissionen. Und dazu müsste man aber riesige Gebiete düngen. Und das zeigt schon, dass die Eisendüngung nicht gegen die Emissionen, die wir jetzt haben, anarbeiten kann.
Mit technischen Mitteln allein sind die globalen Umweltschäden nicht zu reparieren. Diese Erkenntnis lenkt den Blick zurück auf unser eigenes Verhalten. Und das ist häufig von einem merkwürdigen Widerspruch geprägt. Wir wissen, was falsch ist und tun es trotzdem. Fliegen, Autofahren, Tiefkühlpizza aufbacken oder Unkrautvernichtungsmittel spritzen. Mit moderner Technik führen wir ein bequemes Leben auf Kosten der Natur. Schutzgebiete, auch das ist eine ihrer Aufgaben, sollen uns zum Umdenken motivieren. Dafür müssen sie allerdings zugänglich bleiben. In der Praxis bedeutet das eine schwierige Gratwanderung. Der Umweltethiker Konrad Ott.
Die Natur ist ja per se an sich etwas Unreguliertes. Und wenn wir Naturschutz betreiben, müssen wir Regeln, Werke einführen und müssen Menschen dazu bringen, den Regeln zu befolgen. Man könnte sagen, das ist ja auch so eine dialektische Widersprüchlichkeit, die mit Naturschutz zusammenhängt. Warum darf ich gerade im Nationalpark nicht den Weg verlassen, was ich in jedem anderen Waldgebiet darf? Und ich gehe relativ gerne mal vom Wege ab, aber ausgerechnet dort im Nationalpark herrscht Wegegebot. Das ist wieder eine Regel.
Auch auf der kleinen Insel Film gilt ein Wegegebot und die Zahl der Tagesbesucher ist auf maximal 30 begrenzt. Dazu kommen die Gäste der Naturschutzakademie. Darunter ist Cam Nung, Morgenmoderatorin im vietnamesischen Staatsfernsehen. Ihre Inselerfahrung zeigt die erwünschte Wirkung.
auch wenn Nungs goldene Stoffschüchen am Ende des Rundgangs durch den Naturwald ruiniert sind.
Ich bin wirklich begeistert von der Insel. Ich bin zum ersten Mal in so einem alten Biosphärenreservat. Und ich wünsche mir, dass es immer mehr derartige Schutzgebiete auf der Welt gibt. Wir können die Wirtschaft weiterentwickeln, aber wir sollten etwas von dem Profit dafür abzweigen, solche Natur zu bewahren.
An alle High Potentials und Key Performer, Global Player und Opinion Leader.
Windjacke anziehen, Rucksack aufsetzen und dem Sonnenuntergang entgegenwandern.
An alle Indoor-Stepper und Power-Napper.
In der Werbung ist die Aussöhnung mit der Natur ganz einfach.
An all euch Meilenmillionäre, macht erstmal ohne mich weiter.
In der Praxis ist die Sache komplizierter. Da geht es nicht um den schnellen, radikalen Ausstieg, sondern um die mühsame Veränderung unserer alltäglichen Lebensweise. Doch auch das ist möglich. Davon ist der Umweltethiker Konrad Ott überzeugt.
Ich glaube, dass man mit intelligenten Verbindungen aus technologischen Innovationen, moderaten Verhaltensveränderungen und richtigen Regulierungen unserer Landnutzungssysteme sehr, sehr viel erreichen kann. Und zwar so, dass keiner sagen kann, das überfordert mich jetzt definitiv.
Technik spielt eine wichtige Rolle, aber ohne Verhaltensänderungen ist eine umweltverträgliche Lebensweise im Anthropozän unmöglich. Jeder kann einen Beitrag dazu leisten.
Wenn 80% der Bevölkerung nur noch halb so viel Fleisch essen würden und halb so viel fliegen würden, dann wäre das in jedem Falle besser, als wenn 10% der Bevölkerung oder weniger versuchen, da individuelle Verzichtsrekorde aufzustellen und zu zeigen. Also es geht mit noch weniger. Jeder sollte im Grunde einen Beitrag leisten und nicht nur eine kleine Minderheit, was dann auch doof ist, weil diese kleine Minderheit, die fühlt sich dann manchmal auch als was Besseres. Die werden dann so selbsternannte Eliten, die auf die anderen im Grunde nur noch hinabblicken. Also alle ein bisschen oder vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr.